Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 123. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute das zweite Mädel in diesem Jahr am Start, nachdem wir mit Lisa Ebert vor einer Woche gesprochen haben und St. Pölten mal angekratzt haben als Neuzugang, haben wir heute eine Spielerin am Start, die seit einigen Jahren schon dort ist und viel mehr erzählen kann. Aber wer es ist, sie stellt sich am besten mal selber vor. Hi Carina.
Hi, ja, du hast schon richtig gesagt, ich bin Carina Schlüter und spiele jetzt schon seit 3 Jahren beim SKN St. Pölten, studiere auch nebenbei hier in Österreich, komme ursprünglich aus Deutschland und habe hier so ein bisschen meine neue Heimat gefunden.
Perfekt, und wir können ja natürlich dann gleich was richtig Gutes besprechen. Ich rede hier gerade mit einer Doublesiegerin dieses Jahr. Nehmen wir uns doch mal mit. Die Saison ist jetzt seit letzter Woche ungefähr vorbei. Oder seit 2 Wochen. Ihr seid Pokalsiegerinnen und mal wieder Meister, weil St. Pölten ist ja der Liga-Primus schlechthin und eigentlich Serienmeister, ne?
Das ist richtig, genau. Das war jetzt der 10. Titel in Folge, also was die Meisterschaft angeht. Und es ist trotzdem jedes Mal wieder was Besonderes. Also ich glaube, jedes Kind träumt davon, irgendwann mal in einer großen Liga Meister zu werden, wirklich die Meisterschale in die Höhe zu strecken, dann auch noch den Cup, das Double geholt. Das ist jedes Mal wieder was Besonderes. Klar, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei St. Pölten. Das ist auch das 3. Mal in Folge, dass wir das Double geholt haben. Aber ich glaube, man wird nie müde, Titel zu gewinnen, sondern es ist jedes Mal wieder ein Gänsehautmoment und was ganz Besonderes.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, dann kann man euch ja schon den FC Bayern Österreich nennen. Weil die männlichen Spieler haben es ja auch geschafft, 10 Jahre in Folge Meister zu werden, auch wenn der Pokal danach nicht mehr so erfolgreich war. Aber wie du schon sagst, ich glaube, jeder Fußballer spielt Fußball oder Fußballerin spielt Fußball, um Titel zu gewinnen. Und egal, wie oft man es hintereinander schafft, ist es immer wieder was Besonderes. Und dieses Jahr war es ja was ganz Besonderes für euch, weil es das erste Mal die Liga gesplittet worden ist nach der regulären Saison. Wie war das für euch?
Das ist ja genau das, was wir uns seit Jahren eigentlich wünschen, dass wir mehr Spiele auf extrem hohem Niveau haben und das haben wir dadurch erreicht. Also vielleicht für alle, die das nicht kennen, wir haben ganz normal Hin- und Rückspiel gespielt, wie also der ganz normale Liga-Modus bekannt ist. Danach wurde die Liga dann aufgeteilt in den Playoff-Bereich und in die, also im Prinzip das die untere, ne, nicht ganz Hälfte, die unteren 6 Teams. Und wir oben, die Top-4-Teams, haben nochmal ein Hin- und Rückspiel gespielt. Und dann, also die Punkte wurden behalten und haben dadurch dann im Prinzip den Meister ausgespielt. Und dadurch haben wir einfach mehr Spiele wirklich auf hohem Niveau, also gegen den 2., 3., 4. zu dem Zeitpunkt. Und das ist ja auch genau das, was wir dann brauchen, um irgendwann international sogar noch besser abschneiden zu können, als wir es die letzten Jahre eh schon geschafft haben.
Ja klar, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, ihr hattet nach der regulären Saison 45 Punkte, gerade mal 5 Punkte vor Austria Wien. Und wenn ich mir jetzt aber dann die Champion-Runde anschaue, sind es auf einmal schon 13 Punkte Vorsprung. Also da hast du die dann komplett durchmarschiert und die anderen haben wir federn lassen, oder?
Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwo unser Anspruch. Wir haben einen extrem großen Kader und auch eine extreme Qualität in der Breite des Kaders, weil wir eben 3 Wettbewerbe spielen in der Saison mit Liga, mit Cup und auch Champions League. Und dementsprechend muss man natürlich auch einfach eine gewisse Breite im Kader halt dabei haben. Und da merkt man, dass andere Vereine da vielleicht noch ein bisschen hinten dran sind, dass sie dann auch irgendwann Probleme haben und vielleicht auch ja verletzungsbedingte Ausfälle nicht so gut kompensieren können, wie es bei uns der Fall ist. Und das ist natürlich etwas, was uns dann auch wirklich stark macht.
Ja klar, auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt mal auch eure Spiele anschaue aus der Saison, ich glaube, ihr seid gerade ohne Niederlage, wenn ich mich nicht verschaue, durchmarschiert, paar Unentschieden waren mit drin. Aber sonst alles gewonnen.
Ein Spiel haben wir verloren.
Echt? Ich schaue nämlich gerade, ich finde da gar nichts.
Ja, gegen die Wiener. Ein 2-1.
Ach ja, stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Ende November. Ja gut, aber gegen die First Vienna kann man ja mal verlieren. Da hatten wir ja schon die Kapitänin vor einigen Jahren im Podcast mit der Claudia. Aber du bist jetzt seit 3 Jahren ja in Österreich. Nimm uns du doch mal mit, weil ich hatte Verena Volkmar schon, dann eben die Claudia Wase und beide meinten, die Liga ist so, sag ich mal, zweigeteilt. Du hast die 4, 5 Top-Mannschaften und dann wird schon wieder mau. Ach ja, und die Almedina Sisic, die jetzt zu Austria Wien wechselt, hatten wir auch. Und die hatten alle drei die gleiche Meinung. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt, wie du zur Liga stehst.
Ja, gerade in den letzten Jahren war das schon extrem der Fall, aber man merkt jetzt, dass es auch in der Breite in Österreich deutlich besser wird. Also es sind doch Teams dabei, die in der Tabelle eher unten stehen, die aber auch die großen Vereine ärgern können. Und jetzt in den kommenden Jahren mit Red Bull Salzburg, die jetzt schon eingestiegen sind, mit Rapid Wien, die wahrscheinlich in ein paar Jahren da oben noch mitspielen werden, da kommt jetzt auch immer mehr nach und immer mehr hoch. Da wird immer mehr auch in den Frauenbereich investiert. Und ich glaube, dass da die österreichische Liga auch wirklich eine goldene Zukunft vor sich hat.
Auf jeden Fall, ich fand den Schritt schon mal spannend, dass ihr jetzt so wie bei den Herren eben diese Playoffs macht, dass es noch enger wird, was leider dieses Jahr dann, wie ich gesagt habe, mit den 13 Punkten Vorsprung am Ende dann doch nicht so eng wurde. Aber wie du auch schon gesagt hast, wenn man dauerhaft auf engem Niveau spielt und sich gefordert fühlt, wird man automatisch besser, weil man sieht es ja auch bei anderen Beispielen, zum Beispiel auch im Herrenbereich. International rasieren Vereine die Liga, weil sie einfach für die Liga viel zu stark sind, aber dann kommt der internationale Bereich, da können wir dann auch gleich drüber reden, weil da habe ich sehr viele rote Zeichen gesehen und da langt es halt am Ende des Tages nicht, weil du nicht gefordert wirst.
Ja, was heißt es langt nicht? Also es ist trotzdem schon was sehr, sehr Großes und Besonderes, überhaupt international zu spielen. Natürlich in der Liga sieht es so aus, als würden wir komplett durchmarschieren. Auch das ist nicht immer selbstverständlich. Aber international muss man sich auch erstmal für die Champions League qualifizieren. Und wir sind eins der wenigen Teams. Ich weiß gar nicht, welche Teams das jetzt sonst neben uns noch geschafft haben. Ich denke, da gehören Chelsea zu, da gehört ja Barcelona auf jeden Fall zu, Lyon. Und ich glaube, dann wird es auch schon schwierig, wer überhaupt in den letzten 3 Jahren es in die Gruppenphase der Champions League geschafft hat. Da sind solche Vereine wie beispielsweise Wolfsburg nicht dabei. Die haben das nicht jedes Jahr geschafft, sich zu qualifizieren. Und da muss man irgendwie auch ein bisschen ja drauf schauen. Ich meine, dass wir dann in der Gruppenphase gegen Vereine wie Lyon oder Barcelona selber natürlich Schwierigkeiten haben, ist selbstverständlich. Dafür sind wir einfach viel zu klein. Dafür sind wir ein reiner Frauenverein ohne einen großen Geldgeber aus Männerrichtung dabei. Und da muss man halt auch einfach ein bisschen dann ja eingestehen, dass man doch irgendwie zwei verschiedene Universen spielt. Aber trotzdem ist es für den SKN jedes Jahr wieder was ganz Großes und Besonderes, wenn wir uns überhaupt für die Champions League qualifizieren. Viele vergessen das, dass auch das nicht selbstverständlich ist und dass es jedes Jahr wieder eine sehr große Leistung ist, eigentlich das zu erreichen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, egal was man macht, Champions League ist das höchste der Gefühle auf Vereinsebene. Und wie du schon sagst, ihr tut euch seit Jahren qualifizieren, weil beim Frauenbereich ist es ja so, dass man erstmal eine Quali-Runde noch spielt, um überhaupt in der offiziellen Champions League dabei zu sein. Und ihr schafft es seit Jahren, okay, und das Jahr war die Gruppe einfach übermächtig für euch. Wenn ich mir mal die Tabelle so anschaue, Barcelona, Top-Club aus Spanien, wo, keine Ahnung, teilweise 130 Tore im Jahr in der Liga schießt und sowieso einer der größten Vereine im Frauenbereich ist. Dann Manchester City, wo ja auch verdammt stark ist. Und Hammarby aus Schweden. Also, es sind schon Clubs, wo auch man als Mann, der im Frauenbereich jetzt weniger vertreten ist, wobei ich extrem viel verfolge, auch trotzdem kennt.
Ja, also wir haben aus jedem Lostopf auf jeden Fall den mit Abstand stärksten Gegner bekommen. Und dementsprechend wussten wir schon dieses Jahr, als wir in die Champions League Saison gestartet sind, dass es auf jeden Fall nicht einfach wird, dass wir trotzdem bei uns bleiben wollen, dass wir uns möglichst gut verkaufen wollen. Und wenn man da zum Beispiel an das Heimspiel gegen Man City denkt oder auch das Heimspiel gegen Barcelona, das haben wir auf jeden Fall geschafft, uns da gut zu verkaufen. Ich glaube, da hätte im Vorfeld niemand mit gerechnet, dass wir da so stark gegenhalten können, zumal wir gerade in dem Zeitpunkt auch einen personell stark eingeschränkten Kader hatten, weil wir dann selber auch sehr viel Verletzungspech hatten. Und das dann trotzdem als der kleine Underdog so gut zu meistern, hat uns im Vorfeld auch niemand zugetraut.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, jetzt nehmen wir mal das Barcelona, das eine Spiel ist 7-0 raus. Ihr habt gegen Manchester City knapp verloren. Ihr habt gegen Hammarby knapp verloren. Also es waren ja jetzt wirklich Spiele, wo man sagen kann, man kann mit Stolz aus den Spielen rausgehen. Ihr habt auch im Rückspiel gegen Barcelona nur 1-4 verloren. Also die Spiele waren ja alle knapp. Da war jetzt kein Spiel dabei, bis auf das eine 7-0, wo man sagt, ja, mithalten können sie nicht, aber ihr habt in jedem Spiel mitgehalten.
Ja, das würde ich auch so bestätigen. Klar, wir haben auch tendenziell eher defensiv gestanden. Ich glaube, das ist auch normal gegen so spielstarke Mannschaften. Und das ist sicherlich auch was wir halt aus der Liga selber nicht können. Also in der Liga sind wir immer die Antreiber, da sind wir, die sehr, sehr offensiv stehen, da sind wir, die das Spiel machen. Und jetzt in der Champions League war das auch mal eine andere Situation. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn jetzt auch national die Spiele einfach auf höherem Niveau gestaltet werden, haben wir da natürlich auch mehr Chancen, international uns zu beweisen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Aktuelle sportlich schon schön abgerissen. Aber jetzt schon mal, jetzt ist gerade Sommerpause. Wie sehr kannst du gerade abschalten nach so einer Saison? Ich meine, du bist Sieg, dann die Champions League, wie wir gerade besprochen haben, war auch recht erfolgreich. Auch wenn es vom Ergebnis her jetzt nicht das Beste war, halt wie gesagt, weil ja kein Sieg dabei war. Aber wie kannst du nach so einer Saison abschalten?
Abschalten aktuell noch gar nicht. Ich stecke mitten in der Prüfungsphase. Also ich studiere nebenbei und klar bin ganz froh, dass ich gerade mal nicht das tägliche Training habe, weil der Körper da doch an jeder Ecke ein bisschen zieht und schmerzt. Das ist mal ganz gut, da jetzt ein bisschen zumindest körperlich abschalten zu können. Aber die Uni fordert mich noch genug. Also langweilig wird es bestimmt nicht.
Ja klar, auf jeden Fall. Studium und Fußball nebenbei finde ich super Sache, aber es ist halt schwierig, auch im Frauenbereich, sage ich mal. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell in St. Pölten ist. Die Lisa hat mir eben letzte Woche erzählt, dass sie jetzt sich mal nur auf den Fußball konzentrieren kann, weil St. Pölten auf Profiniveau ist. Aber man muss ja trotzdem nebenbei irgendwas machen, ne, als Frau. Und das finde ich halt heutzutage, nach so vielen Jahren, wo die Frauen eigentlich etabliert mitspielen im Profibereich, trotzdem traurig, dass die Frauen davon nicht leben können.
Ja, da habe ich ein bisschen eine kontroverse Meinung zu. Also ich glaube, davon leben könnten wir Stand jetzt schon. Das dicke Geld an die Seite legen, um für hinterher ausgesorgt zu haben, das können wir nicht. Aber ich sehe das eher so, dass ich die Möglichkeit habe, parallel was machen zu können und zu dürfen. Also viele sagen immer, oh Mann, so Mist, du musst noch studieren nebenbei. Nein, ich darf nebenbei studieren. Und es ist auch mal okay, wenn ich dann Training verpasse. Und es ist auch in der Uni mal okay, wenn ich einen Kurs verpasse. Also das kann ich beides sehr gut miteinander kombinieren. Und wenn ich dann mit der Fußballkarriere irgendwann aufhöre, habe ich meinen absoluten Traumberuf. So, und das beides verknüpfen zu können und eine unfassbar coole Fußballkarriere zu haben und hinterher eine unfassbar coole andere Karriere zu haben, das ist für mich eher ein Privileg. Also ich will mich gar nicht darüber beschweren, dass ich nicht dieses Vollprofi-Leben habe. Ich glaube, da würde ich eher an die Decke gehen. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ich nur diese sportliche Belastung habe, irgendwann vom Kopf her komplett am Rad drehen. Deswegen, ich bin da eher dankbar, dass ich beides machen kann und dass mir der SKN das auch ermöglicht. Und ich sehe das überhaupt nicht als Belastung an.
Ja, okay. Wie gesagt, ich finde es sehr cool, dass du dann sagst, ey, ich finde es geil, dass ich trotzdem noch nebenbei was für meine Zukunft machen kann, weil, wie du auch schon sagst, Geld zur Seite legen könnt ihr nicht, weil man kann vielleicht während der Karriere davon leben, aber danach ist halt schon mau, ne? Da ist die Männerwelt schon wieder anders. Aber was ich halt damit gemeint habe, ihr bringt genau den gleichen Aufwand mit wie die Männer. Ihr habt genau wie die Männer mehrfach die Woche Training. Ihr fahrt teilweise wegen der Champions League, fliegt ihr in andere Länder, habt genau denselben Aufwand wie die Männer, aber verdient nicht mal einen Bruchteil davon.
Ja, das ist richtig. Also der Aufwand ist mindestens genau der gleiche. Aber auch das ist wie überall auf der Welt halt irgendwie eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage nach Männerfußball, die ist einfach riesig und dementsprechend fließen da auch unfassbar große Geldmengen rein. Also dementsprechend hat man da viele Sponsoren, viele Investoren, weil es eben auch viele Zuschauer gibt. Fernsehgelder fließen ohne Ende und solange die Nachfrage im Frauenfußball nicht so groß ist, werden auch dort niemals so viele Gelder reinfließen. Und das ist wie auch in jedem anderen Bereich, sei es Sport, sei es irgendwie was ganz anderes, ist auch halt eben der Frauenfußball doch irgendwo ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Und wenn die Nachfrage nicht so groß ist, ist auch das Angebot nicht so groß. Das ist irgendwo logisch. Und dass man, vielleicht sollte man dann erstmal in eine andere Richtung schauen, dass man wirklich gute professionelle Bedingungen schafft, dass wir auf guten Plätzen trainieren können, dass die Mädels vernünftige Kleidung bekommen zum Trainieren, dass man erstmal an solchen Stellschrauben dreht. Und da sind wir beim SKN ganz weit vorne. Also wir haben wirklich schon richtig, richtig gute Bedingungen. Und das sollte man jetzt auf die ganze Liga ausweiten. Dass beispielsweise die Spielerinnen vernünftig versichert sind, damit, wenn mal eine Verletzung ist, dass man da auch medizinisch gut abgesichert ist. Also in solche Bereiche, finde ich, sollte man eher schauen, als dass man dann die ganze Zeit den Vergleich zieht zwischen Männern und Frauen. Und ja, die armen Frauen verdienen ja so wenig. Klar, ich würde mir das auch wünschen, die Millionen zu verdienen. Aber das ist halt nicht so. Also ich muss es irgendwie so nehmen, wie es ist. Und ich finde, dass dann andere Stellschrauben erstmal wichtiger sind, weil halt eben auch die Nachfrage im Frauenfußball nicht so groß ist. Also die Zuschauerränge, die sind bei uns selten komplett gefüllt.
Ja, ja, klar. Also ich sage, ich gehe mit allen Punkten bei dir mit. Das ist natürlich auch wichtig, dass erstmal dass alles so geändert wird, dass jede Frau versichert ist, jede Trainingsmöglichkeiten, die Spielfelder, alles drum und dran auf Top-Niveau ist, bevor man dann über andere Sachen redet. Aber allgemein, Frauenfußball gibt es seit Jahren, auch auf professionellem Niveau. Eigentlich ist es ja traurig, dass es so hinterherhinkt, aber wie du auch schon gesagt hast, Angebot, Nachfrage, ja, verstehe ich, aber trotzdem, nach so vielen Jahren. Und wenn man die Nationalmannschaft anschaut, die macht ja Spaß, teilweise, teilweise jetzt nicht so. Ich meine, du warst ja die Woche in Österreich, in Wien im Stadion. Erste Halbzeit hat, glaube ich, für eine deutsche Person im Stadion oder für die Deutschen im Stadion echt Spaß gemacht. Zweite Halbzeit eher nicht mehr so. Also es geht ja alles in die richtige Richtung, aber das Geld sollte trotzdem wenigstens ein bisschen mehr sein, damit man auch was zur Seite sparen könnte, auch wenn es nicht die Millionen sind.
Ich glaube, bei gewissen Vereinen kann man das mittlerweile schon. Klar, im Männerbereich geht das auch bis in die kleinsten Ligen nach unten, wo man viel Geld verdient. Aber es gibt auch genug andere Sportarten, wo die Top-Athleten noch unheimlich viel Geld privat irgendwie reinstecken müssen, um überhaupt den Sport ausüben zu dürfen. Und deswegen, ich bleibe immer ein bisschen mehr irgendwie in der positiven Richtung und in der Dankbarkeit, weil ansonsten macht man sich dann nur selber mit fertig. Und ansonsten, ja, wenn man immer nur diesen Vergleich sieht und immer nur diese Negativität sieht, ich meine, ich mache den Fußball ja auch, weil es mir viel gibt und weil es mir viel Spaß macht und nicht nur des Geldes wegen. Und wie gesagt, ich habe auch viele Freundinnen, die, was weiß ich, aus dem Skisport kommen oder in ganz anderen Richtungen aktiv sind und die total auf die deutsche Sporthilfe oder auch auf die Bundeswehr angewiesen sind, weil sie ansonsten ihre Trainingslager, ihre Trainingsausrüstung und sonst was überhaupt nicht finanzieren können, weil die halt fast gar keinen Cent sehen. Und da bin ich schon dankbar, dass ich im Prinzip mit dem Fußball mein Studium bezahlen kann, meine Wohnung bezahlen kann, meine Einkäufe bezahlen kann und damit ganz gut über die Runden komme. Reich werden werde ich dadurch nicht, aber das ist ja auch vollkommen okay.
Ja klar, im Endeffekt ist es ja der Sport, den du dir als Kind ausgesucht hast, weil er dir einfach Spaß macht. Und dass du dann noch nebenbei damit dein Geld verdienst, ist natürlich das Coolste überhaupt. Weil wenn ich so schaue, ich musste Geld investieren, damit ich Mitglied bin im Verein. Also ich habe nie hochklassig gespielt, aber die Zeiten sind eh vorbei. Ich habe vor 2 Jahren aufgehört, aber nee, natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt ja auch andere Sportarten, wo es noch schlechter ist als beim Fußball.
Genau, das denke ich auch. Also ich meine, klar, man opfert auch viel für den Sport, ne? Irgendwo macht man das freiwillig. Andererseits denke ich mir auch, wenn ich mir meinen Körper manchmal anschaue, ich bin jetzt 28, alles tut irgendwie weh. Ist das so gesund? Ist das so richtig? Weiß man jetzt auch nicht unbedingt. Aber trotzdem ist es ja irgendwie jedes Jahr aufs Neue eine Entscheidung, dass ich sage, hey, ich spiele weiter. Und wie gesagt, es gibt mir auch unglaublich viel, so viel, wie man auch opfert. So viel kriegt man auch wieder raus an Emotionen, an tollen Momenten, an Erfahrungen, einfach an ganz besonderen Erlebnissen, also was der Sport einem geben kann. Da gibt es, glaube ich, wenige Sachen auf der Welt, die so viel in einem Menschen auslösen können.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also Fußball schon ein Sport mit Emotionen und Leidenschaft, wo du nicht überall hast. Natürlich gibt es auch geile andere Sportarten wie Handball, wo du genauso lebst, aber ich glaube, Fußball ist da schon ganz besonders.
Ja, ich glaube, das Schöne am Fußball ist, jeder kann so ein bisschen, nicht jeder, aber die meisten Leute können so ein bisschen Fußball vielleicht nachempfinden. Man braucht irgendwie, was weiß ich, 2 Bäume, 2 Stangen, 2 Schuhe, was auch immer, um Torpfosten zu markieren. Dann braucht man einen Ball und ein bisschen Platz und schon kann man Fußball spielen. Andere Sportarten, sei es Skifahren, ja, da brauchst du Winter, da brauchst du Schnee, da brauchst du eine Piste. Sei es, keine Ahnung, also für die meisten Sportler ist es einfach sehr, sehr schwierig, dass man die überall an jedem Ort der Welt irgendwie ausüben kann. Aber Fußball wird weltweit gespielt. Fußball hat nicht so sehr komplizierte Regeln und jeder kann mit dem Fuß irgendwo gegentreten und schon spielt man mehr oder weniger Fußball. Und ich glaube, das ist auch das oder einer der Gründe, warum Fußball so die breite Masse auf der ganzen Welt begeistert.
Ja gut, was heißt nicht so viele Regeln? Ich glaube, jährlich die ganzen neuen Regeln, die werden immer schwieriger. Ich meine, ich bin Jugendtrainer, ich muss mich mittlerweile auch mit diesen neuen Regeln ein wenig auseinandersetzen, auch wenn wir nur Kreisklasse spielen mit den Jungs, aber zum Beispiel nur Kapitän redet mit dem Schiri in der Jugend, ja, richtig clever, habe ich mittlerweile hinbekommen, aber ja, aber du hast recht, jeder kann Fußball spielen, man braucht nur ein wenig Platz, notfalls die Schuhe, wie früher als Kinderschuhe ausziehen, als Pfosten und dann spielst du barfuß mit dem Fußball.
Genau, so denke ich das auch.
Ja, perfekt. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Themen besprochen und jetzt fangen wir mal mit einem Rundflug an. Und du bist ja in Minden geboren, aufgewachsen und hast da das Fußballspielen angefangen. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass die kleine Karina zum Fußball kam.
Ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden und auf dem Dorf gab es eigentlich nicht viel, außer vielleicht freiwillige Feuerwehr und Fußball. Und ich habe einen älteren Bruder, mit dem bin ich dann mitgegangen zum Fußball und war irgendwie einmal auf dem Platz und habe mich gleich in den Sport verliebt. Ich habe mit 4 Jahren schon angefangen. Ich glaube, meinem Papa dass Tanzen angefangen hätte, aber für mich war es immer der Fußball. Ich habe auch parallel viele andere Sportarten gemacht, mal Tennis gespielt, ich war mal schwimmen, ich habe Tischtennis gespielt relativ lange, aber der Fußball war immer die Nummer eins. Dass ich aber wirklich irgendwann mal mich Profifußballerin nennen kann und dass ich wirklich mal den Schritt zu Topclubs schaffe, dass ich den Schritt in die Nationalmannschaft schaffe, da hätte ich natürlich damals nie von geträumt, sondern ich war einfach immer das kleine Mädchen, das gerne Fußball spielt, bin es auch heute irgendwie noch und bin auch ganz froh, dass ich da sehr bodenständig und sehr vernünftig aufgewachsen bin und einfach in vielem einfach die Wertschätzung und auch die Dankbarkeit sehen kann.
Ja klar, auf jeden Fall, dann können wir ja starten. Du hast deine Karriere beim SV Weser-Letteln begonnen. Wie war das, was für ein Verein war das? Also ich komme aus Franken, also aus der Nürnberger Ecke. Ich war in der Ecke noch nie in meinem Leben. Ich kann da auch mit dem Jugendfußball eigentlich ehrlich gesagt nichts anfangen. Deswegen, wie war das Niveau von dem Verein und ja, welche Ambitionen hattest du damals dann in der Jugendzeit?
Ja, Letteln ist ein kleiner Dorfverein. Ich glaube, jedes Team spielt die wahrscheinlich unterste Liga. Ich glaube, die erste Herrenmannschaft spielt aktuell Kreisliga B. Ich müsste es eigentlich wissen, mein Bruder spielt da. Ich meine, dass es Kreisliga B ist oder Kreisliga A, kann auch sein. Ja, auf jeden Fall nichts Hochklassiges, sondern einfach alle spielen ja nur zum Spaß. Stärkste Halbzeit ist die dritte Halbzeit, also die hinterher Nahrungsmittel an der Theke. Und es geht halt wirklich nur um den Spaß. Der Spaß steht im Vordergrund. Ich habe dort eigentlich die ganze Zeit bei Jungs gespielt, zwischendurch meinem Frauenteam oder im Mädchenteam mittrainiert, aber einfach nur, weil da Freundinnen von mir gespielt haben. Selber gespielt eigentlich immer bei Jungs, irgendwann dann noch mit so einem Sonderantrag, mit einer Sondergenehmigung, weil man ja ab einem gewissen Alter als Mädchen eigentlich auch in dem Mädchenteam spielen muss. Aber dadurch, dass die Jungs einfach immer ein Stück weit besser, schneller, athletischer, kräftiger waren und ich dann auch schon in Jugendauswahlmannschaften gespielt habe, durfte ich halt bei denen noch weiterhin mitkicken. Und meine Eltern waren auch die Verfechter davon, dass ich möglichst lange dort halt im Dorf bleibe und nicht irgendwann in eine nächstgrößere Stadt jeden Tag pendeln muss, um da zu spielen. Und rückblickend bin ich auch sehr dankbar dafür. Das waren halt die Leute, mit denen bin ich damals zur Schule gegangen, also vor allem die Jungs. Ich war eigentlich immer das einzige Mädchen, war trotzdem vollkommen integriert mit meinen Jungs, war immer eine richtig coole Zeit. Und da haben wir halt jede Jugend immer zusammengespielt. Mit meinem Bruder habe ich alle 2 Jahre zusammengespielt, weil der im Prinzip 1,5 Jahre älter ist als ich und somit halt immer einen Jahrgang vor mir war. Das war auch immer eine richtig coole Zeit, mit dem großen Bruder einfach zusammenspielen zu können. Und ja, bin dann relativ lange dort im Dorf eigentlich geblieben, bis es mich dann irgendwann halt auch ein bisschen rausgezogen hat zu höheren Clubs.
Ich wollte gerade sagen, du bist, warst bis 2011 in deinem Dorfverein. Heißt, du warst, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, 15, als du dann erst den Schritt zu einem höheren Verein gewagt hast. Bei den Männern ist es immer relativ spät, bei den Frauen hört man immer wieder, dass sie eben relativ lange im Heimatverein geblieben sind, um mit den Jungs weiter zusammen zu spielen. Was ich persönlich mega geil finde, weil ich glaube, die Entwicklung fordert dich mehr mit den Jungs als mit den Mädels in dem gleichaltrigen Stadium, weil die Jungs einfach körperlich anders gebaut sind natürlich. Und ich glaube, das hat dir auch verdammt viel geholfen, so lange bei den Jungs zu bleiben, oder?
Ja, bei mir damals war das auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, mittlerweile gibt es da auch im Frauenbereich viele Nachwuchsleistungszentren, wo man echt gut arbeiten kann, wo man frühzeitig und auch taktisch und technisch in einem Training gefordert wird, dass man sich da wirklich sehr gut entwickeln kann. Bei mir damals war es halt wirklich einfach die körperliche Komponente und die kurzen Wege. Ich habe Luftlinie damals, lass mich lügen, wahrscheinlich 150 Meter entfernt gewohnt vom Sportplatz. Das war natürlich optimal, eigentlich den ganzen Nachmittag nach der Schule dort am Platz verbracht. Und ja, mir hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, mit meinen Kindheits- und dann Jugendfreunden dort immer zusammen zu spielen. Und ich habe das gar nicht gebraucht mit den weiten Auswärtsfahrten und den großen Reisen und sowas. Ich war einfach froh, dort jeden Tag auf dem Platz stehen zu können.
Glaube ich dir. Und dann bist du eben 2011 den Schritt gegangen, jetzt möchtest du es wissen wahrscheinlich, oder den nächsten Step machen, und bist zur Arminia Bielefeld gewechselt. Wie kam erstens der Kontakt zustande und was für eine Umstellung war das für dich?
Der Kontakt zustande kam tatsächlich darüber, dass ich schon früher 1 bis 2 Mal im Jahr in so einem Fußballcamp war und der Trainer oder der Gründer im Prinzip von diesem Fußballcamp, der war halt bei Arminia Bielefeld auch Trainer und meinte dann so, ja, Carina, die hat irgendwie Talent, komm doch mal zu uns. Und darüber kam das dann so ein bisschen zustande und da bin ich natürlich schon den nächsten Schritt Richtung Professionalität gegangen. Also gerade in den Auswahlmannschaften mit den Mädels, mit denen ich dort in Westfalen-Auswahl oder sowas gespielt habe oder auch dann Jugendnationalmannschaft, die haben eigentlich alle in einem großen Club gespielt und ich halt immer noch im Dorf bei meinen Jungs. Und dann war es halt irgendwann auch der Zeit für mich, auch an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu gehen.
Auf jeden Fall. Und du warst auch relativ lange, also was ist relativ lange, 3 Jahre in Bielefeld. Bis dann der nächste Schritt eben zum VfL Bochum, dem heutigen Zweitligisten, bei den Mädels ist. Warum hast du dich dann entschieden, nach 3 Jahren Bielefeld wieder den nächsten Step zu machen?
3 Jahre Bielefeld ist tatsächlich nicht ganz richtig. Ich war in Summe eigentlich nur 1,5 Jahre da. Ich war zwischenzeitlich noch 1 Jahr in Amerika und war da auf der Highschool. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, war ich noch 1/2 Jahr bei Arminia Bielefeld und bin dann zum VfL Bochum gewechselt, habe dann dort 2. Bundesliga spielen können und war zeitlich auf dem Fußballinternat in Kamen-Kaiserau, hatte da dementsprechend dann auch ein bisschen kürzere Wege von Kaiserau zum VfL Bochum, war das ja eher um die Ecke und habe dann dort nochmal 1,5 Jahre gemacht, bis dann wir leider mit Bochum zwangsabsteigen mussten, weil die Männer nicht mehr die Lizenz zahlen wollten. Somit mussten wir absteigen in die, was war das damals, Regionalliga. Das war für mich aber keine Option. Ich wollte mindestens 2. Bundesliga weiterhin spielen. Dann brauchte ich noch ein Überbrückungsjahr, um mein Abitur fertig zu machen auf dem Internat. Und die hatten damals diese Kooperation mit dem Internat, dass man halt irgendwo in Westfalen spielen muss. Also das Internat selber war vereinsunabhängig, aber vom FLVW heißt, man musste in Westfalen spielen. Dementsprechend bin ich dann noch 1 Jahr zum HRV der SV, auch 2. Liga, und von da dann den Schritt endlich in die 1. Bundesliga.
Perfekt. Ja, das war die Regionalliga West, wo Bochum runter musste. Ich habe nämlich gerade geschaut. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Frauenfußball wird durch den Männerfußball ein wenig benachteiligt, weil das gleiche hatte man ja erst vor 1-2 Jahren, wo der MSV Duisburg die Männer abgestiegen sind und dann die Frauen einfach direkt aufgelöst worden sind, weil die Männer es nicht mehr zahlen konnten. Finde ich halt nicht gut, weil wenn die Frauen doch erfolgreich sind, unterstützt sie doch einfach. Weil im Endeffekt ist es doch geil, wenn man auch eine erfolgreiche Frauenmannschaft im Verein hat.
Ja, das würde ich jetzt auch so behaupten, aber es scheint wohl immer irgendwelche Gründe zu geben, ne? Also da steckt man nicht drin, finde ich, um von außen da irgendwie urteilen zu können. Ich denke mir auch oft, naja, irgendein Bankdrücker aus der ersten Herrenmannschaft verdient wahrscheinlich mehr, als die Frauenabteilung komplett gesehen in einem Jahr kostet überhaupt oder an Kosten irgendwie verursacht. Aber da wird es, wie gesagt, immer irgendwelche Gründe geben. Da steckt man nicht drin. Da habe ich auch, obwohl ich selber halt in dem Bereich tätig bin, habe ich auch zu wenig Einblicke, um mir da irgendwie eine Meinung bilden zu dürfen. Dementsprechend, es ist sehr, sehr schade, aber finde ich es schwierig, da jetzt irgendwie gegen Leute zu hetzen, wenn man da nicht alle Gründe für kennt.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil es mich irgendwie so an Duisburg erinnert hat mit, ja, weil die Männer halt in die Regionalliga abgestiegen sind und dann den Frauenbereich eher nicht mehr auf Profiniveau zahlen wollen oder können, oder ich bin mir nicht mehr sicher, was genau drin stand, aber das hat mich daran erinnert, deswegen wollte ich es kurz erwähnen.
Ja, es ist halt sehr, sehr schade, ne? Weil damit mit den MSV Frauen auf jeden Fall auch noch ein Bundesliga-Team unterwegs war. Und selbst wenn sie dann aus der 1. Bundesliga absteigen, spielen sie immer noch 2. Bundesliga. Und das ist immer noch die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Und wie viele Kinder, wie viele Mädels gibt es, die davon träumen, überhaupt dort einmal spielen zu dürfen? Und dann, wegen des Geldes irgendwie das abmelden zu müssen, ist natürlich was sehr, sehr schade ist. Und ich glaube auch für die Spielerinnen, die zu dem Zeitpunkt dort im Kader waren, war es ja auch eine schwierige Zeit. Da war ja auch anfangs die Rede, okay, bleibt der Verein bestehen, bleibt er nicht bestehen, muss ich jetzt wechseln, kann ich doch noch hier bleiben? Das ist ja auch für die Mädels zu dem Zeitpunkt ganz, ganz schwierig gewesen, weil die müssen ja auch dann einen neuen Verein finden. Das ist immer mit einem Umzug natürlich auch verbunden. Also ja, die taten mir dann auch schon ziemlich leid. Und ja, von außen betrachtet ist sowas immer total schade. Das hat man ja auch vor vielen Jahren beim HSV gehabt, als da die Frauen zwangsabsteigen mussten, die jetzt ja diese Saison Gott sei Dank wieder aufgestiegen sind, zeitgleich mit den Männern, beziehungsweise einen Tag nach dem Männerspiel eigentlich, haben die ja auch den Aufstieg in die erste Bundesliga fix gemacht. Und das ist auch was richtig Cooles, weil da jetzt auch der Verein gemerkt hat, hey, wir wollen die Frauen unterstützen, unsere Frauen können wieder erstklassig sein, das sind sie jetzt auch. Zeitgleich mit den Männern, was auch ziemlich cool ist für so einen riesigen großen Verein, so einen Traditionsverein auch. Und ich glaube, dass da auch die Richtung auf jeden Fall stimmt bei vielen deutschen großen Männerbundesligisten, wie zum Beispiel auch beim BVB, die da ja auch immer mehr investieren, Union Berlin, die da jetzt auch durchmarschiert sind. Also ich glaube, da geht die Tendenz auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. So, ich finde allgemein der Schritt, Männer- und Frauenfußball, also Vereine, kooperieren immer besser, also wie du schon sagst, Dortmund, dann Schalke hat jetzt mittlerweile eine gar nicht so schlechte Frauenmannschaft. Der Club, also mein Club, hat ja auch eine, die sind ja auch wieder aufgestiegen jetzt. Ja, also es geht langsam in die richtige Richtung, dass immer mehr Vereine die Männer im Hintergrund haben. Wird halt dann wiederum schwieriger für die Vereine, wo reine Frauenvereine sind, wo keine Männer im Hintergrund haben.
Ja, natürlich wird das schwieriger, aber das ist ja auch bei uns der Fall. Und ich meine, wir spielen auch Champions League, ne? Also wir sind jetzt, ich glaube, in der Group Stage von der Champions League in dieser Saison das einzige Team gewesen oder der einzige Verein gewesen, der ein reiner Frauenverein ist. Da sind wir aber natürlich auch stolz drauf. Und das ist auch was, was viele Sponsoren da natürlich total unterstützen, weil sie einfach wissen, okay, das ganze Geld, was wir jetzt dem Verein geben, landet eben auch bei den Frauen, weil es halt nur die Frauen gibt. Ob das nachhaltig viele Jahre lang noch möglich ist, keine Ahnung, steht wahrscheinlich in den Sternen, aber Stand jetzt ist es bei uns auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Aber man merkt natürlich extrem, gerade auch in Deutschland, das ist, glaube ich, auch sehr unterstützt und gewollt vom DFB, dass da vor allem die Männervereine im Frauenbereich extrem investieren.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist aber richtig gut, aber ich finde es trotzdem schon schwierig, halt eben, dass dann Vereine wie halt SGS Essen in Deutschland dann wahrscheinlich immer mehr Probleme bekommen, weil sie halt eben keinen großen Verein im Hintergrund oder im Rücken haben und immer noch ein reiner Frauenverein sind oder wie Potsdam, wo man ja gesehen hat, die sind nach zig Jahren eigentlich abgestiegen, dann sind sie wieder aufgestiegen und sind jetzt direkt mit einem Punkt, nur mit einem gesamten Punkt in der kompletten Saison wieder abgestiegen. Und jetzt sind halt auf einen Schlag, was man gelesen hat, 17 Mädels gegangen, also ist der Verein wieder im kompletten Neuaufbau.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Wobei ich auch mal gehört habe, aber kann auch sein, dass ich da totalen Blödsinn erzähle, dass irgendwie Hertha BSC auch bei Potsdam mit zu tun hat. Deswegen wäre da ja im Prinzip auch ein Männerverein mit dabei, aber ich weiß auch nicht, ob das nur mal eine Zeit lang war oder ob das überhaupt noch aktuell ist. Aber man merkt da natürlich schon große finanzielle Unterschiede, ne? Ob man sich jetzt Bayern München anschaut, die natürlich ein ganz anderes Budget haben, auch im Frauenbereich, als beispielsweise auch der SC Sand, der aktuell zweite Liga spielt. Das macht natürlich dann schon einen sehr großen Unterschied.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich glaube, Hertha BSC hat mittlerweile ihre eigene Frauenmannschaft. Zumindest wird mir auf der Podcast-Seite in Instagram immer wieder irgendwelche Profile vorgeschlagen, wo Mädels auch Hertha-Trikots anhaben. Ich glaube, die haben mittlerweile ihre eigene Mannschaft.
Ah ja, das ist aber auch cool. Also kann auch sein, dass ich jetzt total Blödsinn erzählt habe, dass es gar nicht mal irgendwie in Potsdam eine Kooperation gab. Ich meine, das mal irgendwo gehört zu haben, aber habe das auch überhaupt nicht weiterverfolgt. Also ich möchte jetzt gerade gar keine Gerüchte streuen.
Auf jeden Fall, ja. Bevor wir jetzt zu deinem Bundesliga-Debüt dann kommen, du meintest ja schon des Öfteren, dass ihr trotzdem ein eigenständiger Frauenverein seid. Aber haben die SKN St. Pölten Männer gar nichts mit euch zu tun? Weil ich meine, ihr seid ja beide für SKN.
Ja, wir sind beide vom Namen her ein SKN, ja, aber wir haben einen komplett eigenständigen Verein.
Okay, ich habe gedacht, ihr habt mit den Männern, ihr seid halt so der Frauenverein zum Männerverein.
Nein.
Okay, dann ist es natürlich noch geiler halt, dass ihr so erfolgreich seid. Weil wenn man schaut, Austria Wien, Fürst Vienna, sind ja alles Mannschaften, die auch im Männerclub im Rücken haben.
Genau, nee, wir sind ein komplett eigenständiger Verein.
Das ist natürlich geil. Dann habt ihr noch mehr Respekt verdient für die Leistung auch international.
Dankeschön.
Dann kommen wir zu deinem Bundesliga-Debüt beim SC Sand. Du hast ja gesagt, du hast dann endlich es geschafft, in der Bundesliga anzukommen. Wie war das für dich, das erste Mal in der Bundesliga zu sein? Und vor allem, du hast auch gleich den Debüt nach deinem Wechsel am ersten Spieltag beim torlosen Unentschieden gegen den Top-Club schlechthin aus Wolfsburg gefeiert.
Ja, das war unglaublich. Also für mich war es überhaupt schon was Riesiges, Bundesliga zu spielen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin eigentlich einfach das kleine Mädchen, was gerne Fußball spielt. Und auf einmal spiele ich in der Bundesliga? Wahnsinn. Und dann auch noch gegen Leute, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Nationalspielerin, das zu dem Zeitpunkt mit Abstand beste Team Deutschlands. Ich weiß noch, wie ich am Abend vorher irgendwie eine Sprachnachricht an meine Eltern geschickt hatte und denen gesagt hatte, Leute, ich kann das gar nicht glauben, morgen stehe ich auf dem Feld und spiele gegen Alexandra Popp und wie sie alle heißen. Also ich war total aus dem Häuschen und konnte es überhaupt nicht glauben. Ja, und dann war der halt der nächste Tag und dann haben wir gegen die gespielt und dann haben wir auch noch torlos 0-0 gespielt mit dem kleinen SC Sand gegen den großen VfL Wolfsburg. Also das war was ganz, ganz Besonderes und das war auch so ein Moment von diesem No-Name Carina Schlüter, die halt zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand kannte. Ein Tag später, zumindest Frauenfußball Deutschland, kannte Carina Schlüter auf einmal. Und das war für mich selber natürlich auch irgendwie total surreal, auf einmal irgendwie doch einen Namen auch im Frauenfußball zu haben. Ich meine, klar, ich habe auch im Vorfeld schon Jugendnationalmannschaft gespielt, schon ein paar Jahre zweite Bundesliga gespielt, war halt auch einfach noch eine sehr junge Torhüterin zu dem Zeitpunkt. Trotzdem war es ja, für mich einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich bin dann gleich zur Spielerin des Spieltags gewählt worden und das im Bundesliga-Debüt. Also das war wirklich, ja, eigentlich einfach ein Kindheitstraum, der da, beziehungsweise noch größer als ein Kindheitstraum. Also sowas hätte ich mir niemals träumen lassen. Und das ist da auf einmal in Erfüllung gegangen.
Ja klar, und die Saison war ja für dich relativ erfolgreich. Ich meine, der SC Sand ist ja trotzdem im Frauenfußball ein kleinerer Verein. Ihr seid trotzdem Siebter geworden. Vor Vereinen wie Gladbach, Leverkusen, Duisburg, Hoffenheim, wo alle Männer im Hintergrund haben. Und war doch eine geile Saison auch für dich als Debütantin, oder nicht?
Das war eine überragende Saison, aber noch viel größer und besser war eigentlich, dass wir es sogar ins Pokalfinale geschafft haben. Dass wir dann in Köln gespielt haben, tatsächlich auch wieder gegen VfL Wolfsburg und auch da nur ganz knapp verloren haben. Also das war ganz sicher eines meiner absoluten Karriere-Highlights.
Glaube ich dir, also da kann man trotzdem stolz sein. Ich meine, kleiner Verein trotzdem im Frauenbereich, ihr seid souverän im Mittelfeld gelandet und dann noch Pokalfinale und das nur ganz knapp gegen eigentlich den Serienpokalsieger, wobei es jetzt in letzter Zeit wieder andere Pokalsieger gibt, aber trotzdem kann man ja wirklich stolz sein und es wirklich als Highlight der Karriere mit ansehen.
Absolut, das war eine riesige und ganz, ganz besondere Zeit dort, ja.
Und wenn man so schaut, ich habe mir jetzt mal die Jahre danach noch angeschaut, in der Saison drauf wieder souverän im Mittelfeld gelandet, die Saison drauf auch wieder, das hat ja zwar Achter geworden, also ein Platz weiter unten, aber ihr wart eigentlich nie vom Abstieg bedroht, immer gute Puffer nach hinten gehabt, also du kannst eigentlich auch richtig sagen, am Ende des Tages war es der richtige Schritt für dich, nach Sand zu gehen.
Absolut, es war eine super Zeit, es waren drei unfassbar lehrreiche, schöne, erfolgreiche Jahre. Sah für mich zu dem Zeitpunkt genau das Richtige.
Ja, und dann konnte man natürlich damit rechnen, dass eine junge, erfolgreiche Torhüterin irgendwann das Angebot von einem größeren Verein bekommt. Und dann kam das Angebot aus Bayern, Nachbarort von Franken, von den Bayern. Konntest du damit eigentlich rechnen? Also, oder hast du es eigentlich realisiert, als dann der Anruf kam, hey Carina, die Bayern wollen dich haben?
Oh, so genau weiß ich das schon gar nicht mehr. Also realisiert, ja, bestimmt dann irgendwann, also wahrscheinlich nicht direkt. Ich bin halt schon von klein auf irgendwie Bayern-Fan gewesen, deswegen war das auf jeden Fall was ganz, ganz Großes. Und als ich dann auch zum Bayern das erste Mal zu den Bayern hingefahren bin, mir das Trainingsgelände, den Campus angeschaut habe, da dachte ich wirklich, das wäre der Himmel auf Erden. Also das, was sie dort an Möglichkeiten haben, die Facilities, das ist wirklich ein absoluter Traum. Also das ist eigentlich, das, wovon wirklich jede Fußballerin, jeder Fußballer komplett träumt. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und da jeden Tag hinfahren zu dürfen und dort trainieren zu dürfen, das war was ganz, ganz Besonderes. Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Obwohl ich auch sagen muss, dass jetzt bei uns beim SKN die Möglichkeiten dem Ganzen schon sehr nahe kommen. Also die sind sicherlich nicht genauso, aber dafür, dass wir hier in Österreich sind und dass wir bei einem tendenziell eher unbekannteren Verein unterwegs sind, haben wir hier auch wirklich sehr, sehr professionelle Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Und ich meine, du hast sogar 5 Einsätze für die erste Mannschaft gehabt in der Zeit. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man schaut, was für Torhüterinnen die Bayern in den Jahren hatten. Mit zum Beispiel der Manuela Zinsberger. Und wie sie nicht alle hießen, die hatten ja eigentlich immer richtig gute Torhüterinnen. Und du hast trotzdem 5 Spiele für die erste Mannschaft gemacht. Und ich weiß, ich habe auch gelesen, du bist auch eine Zeit lang ausgefallen. Da weiß ich nicht, ob du drüber reden willst. Weil ich glaube, das war auch eine extrem harte Zeit für dich. Ja, aber trotzdem, du kannst sagen, wenn du mal auf deine Karriere zurückblickst, du hast bei einer der absoluten Top-Mannschaften Deutschlands gespielt, trainiert und warst dort.
Ja, absolut. Also ich bin mit den Bayern Meisterin geworden. Deutsche Meisterin können sich, glaube ich, die wenigsten Fußballerinnen nennen. Es war eine total tolle Zeit. Wir hatten richtig coole Mädels im Team. Mit vielen habe ich jetzt heute noch Kontakt. Es war eine super erfolgreiche Zeit. Es war das erste Mal so wirklich der Einstieg ins Profileben, mit dem Reisen, mit dem vielen Fliegen. Die Corona-Zeit war auch noch in dem Zeitraum, die da mit reingefallen ist. Was natürlich, ich glaube, für jeden Menschen weltweit eine ganz spezielle Zeit war, die wir dort aber auch unter professionellsten Bedingungen irgendwie haben, durchleben können. Und es war sicherlich eine Zeit, die will ich nicht missen in meinem Lebenslauf.
Glaube ich dir. Und vor allem, wie du schon sagst, dann kam ja Corona noch dazu, wo wir jetzt einfach mal ausblenden werden, weil die Zeit war einfach für, glaube ich, alle die schlimmste Zeit überhaupt. Aber wie du sagst, du konntest professionell weiter trainieren, ihr konntet einfach anders reagieren, wie zum Beispiel irgendwelche Dorfvereine, wo der Sport komplett eingestellt worden ist über Monate, wo es schon schwierig war für mich als Jugendtrainer, meine Kids überhaupt motivieren zu können, weil damals waren sie 8 oder 9, also das war schon schwer genug, über Monate nur über das Handy zu agieren, aber ihr konntet ja professionell trotzdem weitermachen, weil ihr Profiniveau wart und da war ja die Ausnahme für Corona.
Ja, auch wir hatten Lockdown, ne? Also wir haben auch nicht die ganze Zeit trainiert, aber wir hatten dann ja irgendwann diesen Restart, wo wir dann natürlich auch wieder ins Training einsteigen durften, aber auch wir hatten ganz, ganz strenge Hygienemaßnahmen. Anfangs auch, wie gesagt, den Lockdown, wo ich dann alleine in meiner Wohnung saß und wir dann auch vor dem Laptop irgendwie jeder zu Hause bei sich in der Wohnung trainiert haben, irgendwelche Workouts gemeinsam gemacht haben. In so einem Hybrid-Training haben wir das dann genannt, bis wir dann irgendwann auch wieder laufen gehen durften draußen und bis wir dann irgendwann wieder auf den Platz gehen durften, aber auch auf dem Platz im Training einen Mindestabstand von 2 Metern halten mussten. Also da war kein Nebeneinander herlaufen, da waren keine Zweikämpfe. Das war alles auch sehr, sehr angepasst, natürlich an die schreckliche Zeit damals. Trotzdem hatten wir halt das Glück, beziehungsweise, ja, Glück weiß ich gar nicht, ob man es so nennen kann, aber wir hatten auf jeden Fall die Situation, dass wir halt dann doch recht schnell irgendwann wieder gespielt haben. Ich glaube, relativ zeitgleich mit den Männern, mit der Männerbundesliga haben auch wir wieder gestartet. Dann natürlich vor leeren Rängen, weil noch keine Zuschauer ins Stadion durften. Aber auch das ist halt wieder so eine Sache. Hinter dem Fußballsport steht halt eben unfassbar viel Geld und unfassbar viele Arbeitsplätze. Das ist ein riesiger Rattenschwanz, der da mitgezogen wird. Und dementsprechend ist auch der Fußball dann die Sportart gewesen, die recht schnell wieder gestartet hat. Wo sich aber auch viele andere Leute beschweren und sagen, yo, ihr Fußballer dürft schon wieder, wir dürfen alle nicht. Ja, andererseits kann man auch sagen, sind wir Fußballer einmal gefragt worden, ob wir überhaupt wieder spielen wollen? Wir haben ja auch unsere Gesundheit irgendwo aufs Spiel gesetzt, ne? Weil es hieß jetzt, ja, ihr müsst wieder. Natürlich, für manche war es ein, wir dürfen wieder. Ich habe mich auch gefreut, dass ich wieder spielen darf. Also ich hätte jetzt sicherlich auch nicht Nein gesagt. Aber trotzdem gab es da auch welche, die wirklich Bedenken hatten. Und eine richtige Wahl hatten wir dann letztendlich auch nicht. Also man muss halt immer irgendwie 2 Seiten sehen, weil sich da Menschen dann doch relativ schnell relativ viel Meinung bilden.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich fand es ja persönlich geil, dass im Profibereich es wieder weiterging, weil da war mein Wochenende wenigstens gerettet, dass ich auf Sky dann oder was weiß ich, der Zone oder wie die alle Pay-TV-Sender heißen, endlich wieder Fußball schauen konnte. Weil es war einfach eine harte Zeit. Ich meine, Fußball, wie wir ja am Anfang hatten, ist mit Emotion verbunden, Leidenschaft verbunden. Und auf einmal wurde das ja eingenommen. Ich meine, Profis, dann der Jugend, allen. Und du konntest monatelang gar nichts machen. Und dann ging es dann wieder langsam los im Profibereich. Und dann konntest du dich wenigstens in der Woche wieder auf irgendwas freuen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja gut, du hast dich dann nach deiner Zeit bei Bayern entschieden, den nächsten Step, sage ich mal, zu machen oder endlich wieder mehr zu spielen und bist in die zweite Liga zum nächsten Verein gewechselt, wo ein Männerverein im Hintergrund hat, im Rücken hat, und zwar zur RB Leipzig. Warum hast du dich entschieden, Bayern zu verlassen, wenn es doch so eine schöne Zeit war, um dich bei RB Leipzig neu unter Beweis zu stellen?
Ich hatte bei Bayern eine ganz lange Zeit in der Reha verbracht. Also ich war ganz lange Zeit verletzt und habe dann gedacht, okay, RB Leipzig, das ist ein Verein, da sehe ich sehr viel Zukunft. Da glaube ich, dass was sehr Großes in der Entwicklung ist, und habe dann gedacht, dass ich da sicherlich eine coole Zeit auch haben kann, wenn ich diese Entwicklung halt mitgehe, wenn ich nicht bei einem Verein im Prinzip starte, der schon ganz oben dabei ist, sondern wenn ich halt eben diesen Prozess mitlaufen kann. Und das habe ich halt bei RB Leipzig gesehen gehabt und dachte dann, jo, das probiere ich aus.
Und war ja gar nicht so schlecht. Am Ende des Tages seid ihr Dritter geworden, also knapp an den Aufstiegsplätzen vorbeigeschrammt. Und war ja trotzdem für die Entwicklung für dich im Endeffekt der richtige Schritt, weil dann kam eben dann schon die Zeit, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben, bei St. Pölten.
Ja, genau. Also Leipzig noch ein Jahr zweite Bundesliga zu spielen, war für mich dann keine Option. Also da hätte ich schon dann ganz gerne halt einen Schritt wieder zu einem größeren Verein machen wollen. Und dann kam eben der SKN um die Ecke. Ich hatte tatsächlich auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich nicht im Fußball sogar aufhöre, weil für mich immer noch der große Traum Medizinstudium im Raum stand. Und dann kam, wie gesagt, der SKN und meinte, ja, komm doch zu uns und mach doch beides. Und ja, jetzt bin ich hier gelandet, studiere Medizin und spiele nebenbei ein bisschen Champions League. Oder nenn's auch gerne andersrum, ich spiele Champions League und studiere nebenbei ein bisschen Medizin. Und bin einfach total dankbar, dass ich hier halt beides machen kann, dass ich meine beiden Träume irgendwie miteinander verknüpfen kann und dass es mir hier dabei so gut geht, dass ich hier meine Wahlheimat gefunden habe.
Perfekt, und jetzt habe ich auch meinen Folgentitel mit einem gerade abgeschlossenen Satz. Ja, nee, aber du hast alles richtig gemacht. Jetzt die komplette Karriere haben wir jetzt nochmal erlebt durch dich. Und ich finde im Endeffekt, wenn ich ein Fazit ziehe, du hast mit jedem Schritt, was du gemacht hast, den Schritt zu deiner jetzigen aktuellen Position im Frauenfußball schon bestritten und bist jetzt, wie gesagt, dreifache österreichische Meisterin, dreifache Pokalsiegerin, bist regelmäßig in der Champions League, was ja, wie gesagt, das höchste auf Vereinsebene ist, vertreten. Bist deutsche Meisterin, was, wie du schon gesagt hast, nicht jede sich nennen kann. Also ich meine, deine Karriere ist verdammt, verdammt erfolgreich. Und wie du schon sagst, nebenbei tust du ein wenig studieren.
Genau. Ja, ich glaube halt das Größte, was du jetzt noch nicht aufgezählt hast, ich habe halt auch schon für die deutsche A-Nationalmannschaft gespielt, ne? Und ich glaube, das sind Sachen, wie viele Prozente der kleinen Kinder, die irgendwo auf dem Bolzplatz rumlaufen, wollen eigentlich unbedingt mal Nationalmannschaft spielen. Und ich, die genauso vom Dorf kommt und auch auf dem Bolzplatz irgendwie angefangen hat zu kicken, kann sich einfach Nationalspielerin nennen. Und das ist halt was ganz, ganz Besonderes und total Surreales eigentlich. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hatte ich schon eine unfassbar coole Karriere, habe natürlich mit dem SKN noch einiges vor und baue mir nebenbei mein zweites Standbein auf. Nachdem ich schon einen Bachelor und einen Master auch abgeschlossen hatte, studiere ich jetzt noch Medizin. Und das halt alles parallel irgendwie machen zu können, das ist halt was ganz, ganz Besonderes und überhaupt nicht selbstverständlich.
Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen wir, weil du es ja schon angedeutet hast, zum dritten Teil. Da kam nämlich auch eine Frage, weil wir haben dann intern einfach für uns rumgefragt, und zwar zu deinem A-Nationalspiel. Du hast genau eins. Wie war das für dich? Ich meine, wie du schon sagst, du kommst vom Dorf, der Traum war immer da, aber die Gewissheit, schaffe ich's nicht, war ja nicht 100% da. Und deswegen, wie war das für dich, dein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft zu geben?
Das war riesig. Also das war, das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Also immer noch surreal. Also ich rede da jetzt so drüber, als wäre das irgendwie selbstverständlich, aber ich glaube, ich habe es bis heute noch immer nicht so ganz realisiert. Das ist ja eigentlich das Größte überhaupt, was man so erreichen kann, in so einem Team mitzuspielen, mit wirklich ganz vielen riesigen Stars mittags einfach am Tisch zu sitzen und das über einen Zeitraum von 2,5 Jahren, wo ich da irgendwie Bestandteil war von dem Team. Also was ganz, ganz Besonderes und irgendwie traue ich mir das selber immer noch nicht zu, dass es halt wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ja, es war eine total schöne, total aufregende Zeit. Bin jetzt aber auch dankbar, dass dann doch die Wochenenden mal ein bisschen ruhiger sind und dass ich in der Länderspielpause dann auch mal einfach zu Hause bin und nicht dann noch zusätzlich irgendwie die Welt bereise, sondern da dann auch ein bisschen mehr Zeit fürs Studium habe. Aber ja, das war für mich damals das Länderspieldebüt in Kanada ein ganz, ganz besonderer Tag.
Glaube ich dir, und auch deine Aussage von gerade eben, dass du froh bist, wenn du mal Länderspielpause ist und du einfach mal mehr für dein Studium Zeit hast und dich auch mal holen kannst zwischen den ganzen Pflichtspielwochen. Nationalspieler sein oder Nationalspielerin sein ist natürlich geil, auch für das eigene Gefühl, aber ich glaube, wie du schon sagst, du studierst ja nebenbei und willst ja trotzdem auch was von deinem Leben, sag ich mal, haben, nebenbei, auch so neben dem Studium und eben der Champions League. Und ich glaube, da ist es schon ganz gut, wenn man die Länderspielpause mal frei hat.
Ja gut, ich muss sagen, viel Freizeit habe ich nicht, weil klar, der Fußball nimmt sehr viel Zeit ein und ein Medizinstudium ist halt auch schon nicht gerade ohne, ne? Also viel mehr als Lernen und Fußball spielen mache ich eigentlich nicht in meinem Leben, aber es hält sich ganz gut die Waage und ich weiß ja auch, wofür ich das mache. Deswegen möchte ich mich auch da irgendwie gar nicht beklagen. Ich habe mir das alles selber ausgesucht. Es sind lange Tage, kurze Nächte, viel Zeit am Schreibtisch, viel Zeit am Lernen. Aber auch das, wie gesagt, mache ich alles sehr, sehr gerne. Es interessiert mich total, es macht mir richtig viel Spaß. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, da kann man dann auch viel Energie rausschöpfen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage kommt. Du hast es ja schon beantwortet, du warst Bayern-Fan, also der nächste Bayern-Fan hier im Podcast. Ich glaube, 85% sind Bayern-Fans. Aber hast du damals eine Lieblingsspielerin oder Lieblingsspieler in dem Fall auch gehabt von Bayern?
Nicht wirklich. Also, ich habe immer zu vielen Torhütern irgendwie aufgeschaut und mir überall immer so ein paar Sachen rausgepickt, die ich ganz cool fand. Aber dass ich sage, so wirklich einen richtigen Lieblingsspieler, eigentlich nicht, nee. Also klar, als ich damals noch ganz, ganz klein war, da war ja Oliver Kahn so der große Spieler überhaupt auch in der Nationalmannschaft bei Bayern und so weiter. Aber da war ich noch viel zu jung, um überhaupt auch nur irgendwas von Fußball verstehen zu können. Aber ich glaube, dadurch bin ich dann auch irgendwann bei den Bayern halt gelandet, so als Fan. Aber einen richtigen Lieblingsspieler könnte ich jetzt nicht benennen.
Okay, ist ja auch nicht so schlimm. Aber jetzt erinnerst du mich an meine Zeit als Jugendlicher, als Kind. Da bin ich auch kurz mal Bayern-Fan gewesen, wegen einem Oliver Kahn. Dann am Ende wegen Marc van Bommel noch dazu. Und dann bin ich doch wieder bekehrt worden und zu meinem Club zurückgekehrt. Aber so hat es bei mir mit Bayern auch damals angefangen, Oliver Kahn.
Ja, verstehe ich.
Dann die nächste Frage. Wer war bisher deine beste Mitspielerin? Und im Gegenzug deine stärkste Gegenspielerin.
Vielleicht kann ich ja sogar eine und dieselbe Person nennen. Ah, nee, tatsächlich nicht. Meine beste Mitspielerin war Jennifer Marujan. Ganz klar. Damals bei der Nationalmannschaft halt. Und meine beste Gegenspielerin Aitana Bonmatí oder vielleicht Alexia Putellas. Also, was die mit dem Ball können, das ist schon wirklich ein ganz anderes Level.
Glaube ich, und du hast ja gegen sie beim Spiel gegen Barcelona auch persönlich spielen müssen, ne?
Dürfen, nicht müssen, dürfen.
Dürfen, Querstrich müssen. Aber natürlich dürfen, und das ist ja natürlich auch geil, auch wenn du dann ein Gegentor mehr gefangen hast, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, solche Spielerinnen mal zu sehen, was sie am Ball machen, ist schon verdammt beeindruckend.
Unglaublich, ja.
Perfekt, dann kommen wir schon zur Abschlussfrage, und zwar, welchen Gast würdest du uns denn empfehlen?
Oh, schwierig. Da gibt es eine ganze Menge sehr interessante Fußballerinnen, mit denen ich mal zusammengespielt habe. Eine sehr, sehr beeindruckende Zeit und eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit ist auf jeden Fall Marina Hegering. Sehr liebevolle Seele, ganz spezielle, spezifische Karriere mit einer langen Verletzungshistorie, die sie hinter sich hatte. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Charakter, die wäre mal sehr, sehr interessant bestimmt. Aber da gibt es auch viele andere tolle Fußballerinnen. Wenn ich an Julia Gwinn denke, die mit der ich bei Bayern zusammengespielt habe, mit ihren zwei Kreuzbandrissen. Oder boah, da könnte ich noch ganz viele andere aufzählen. Von meinen jetzigen Mitspielerinnen gibt es ja auch einige, die eine sehr interessante Karriere haben. Also da gibt es viele spannende Persönlichkeiten, die im Frauenfußball unterwegs sind.
Perfekt, dann habe ich mir jetzt mal die zwei vermerkt und hoffen, dass uns die jeweiligen Vereine auch die Erlaubnis geben, einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt gehören dir als Gast die Abschlussworte für diese Folge.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn man Fußball spielt, einfach Spaß dabei zu haben und vor allem immer die positiven Seiten des Sports zu sehen. Negative Seiten gibt es genug auf der Welt Und ich glaube, wenn man das macht, was einen glücklich macht, und wenn man da mit Dankbarkeit und Wertschätzung dran geht, dann wird man immer eine gute Zeit haben.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Football Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.